Glück auf! Willkommen in der Graukaue, dies ist der Kurvenschubser-Podcast. Moin André.
Moin Michael.
So, wir können auch sofort loslegen. Heute haben wir nur ein Thema, also ein richtiges Thema und dann noch ein kleines Thema, das ich hinten dran hängen werde. Es geht, warte mal, das Intro geht nicht raus, ne? Probieren wir es nochmal. Oh, müsste jetzt gleich verschwinden. Es geht, vor ein paar Wochen ist auf Twitter ein Arbeitspapier an mir vorbeigeflogen, das ich ganz interessant fand. Es ist natürlich noch ein Arbeitspapier und noch nicht peer-reviewed und noch in keinem Journal, in keiner Fachzeitschrift erschienen, aber nichtsdestotrotz wollte ich das einmal besprochen haben. In Zukunft werde ich mal gucken, ob ich vielleicht ausschließlich peer-reviewte Artikel nehme, um die hier zu besprechen und vielleicht auch nur welche, die frei verfügbar sind. Muss ich mal gucken. Vielleicht werde ich mich da nicht immer dran halten wollen, aber das könnte ja so die ungefähre Richtschnur sein. Wie dem auch sei, das hier ist ein Arbeitspapier. Ich komme gleich nochmal genauer drauf zu sprechen, um welches Papier es sich dabei handelt. Zunächst einmal möchte ich aber ein paar Dinge sagen zur Ausgangssituation. Also bei dem Paper geht's um die Mietpreisbremse. Das heißt, ich möchte zunächst einmal ein bisschen was zur Mietpreisbremse und zur Situation auf dem Wohnungsmarkt sagen. Also die Mietpreisbremse ist natürlich die deutsche Mietpreisbremse. Ich weiß nicht, ob es in Österreich oder in der Schweiz etwas Vergleichbares gibt. Die Situation in Deutschland sieht so aus, dass der Mietpreisindex in den 2010er Jahren um 33% gestiegen ist. Und 2010er Jahre heißt natürlich von 2010 bis wann auch immer das Paper dann geschrieben wurde. Also vielleicht, also das Paper ist jetzt letzten Monat im Mai 2019 erschienen und die 33% beziehen sich eventuell auf den Zeitraum von 2010 bis 2017 oder so, vielleicht 18. Also die Mieten sind stark gestiegen um 33% über einen Zeitraum von 7-8 Jahren oder so. Was vermute ich mal in erster Linie damit zu tun hat, dass viele Leute von der vom Land in die Stadt gezogen sind und in den Städten dann die Mieten dementsprechend angestiegen sind, während sie auf dem Land nicht so nennenswert gesunken sind, als dass diese beiden Effekte sich dann beim Mietpreisindex ausgleichen würden. Mit Bevölkerungswachstum oder so kann es ja nicht so viel zu tun haben und ich wüsste jetzt auch nicht, dass das Angebot auf dem Wohnungsmarkt stark zurückgegangen wäre. Regional vielleicht, aber bundesweit wahrscheinlich nicht. Gut, also auf jeden Fall gab es wohl Handlungsbedarf, oder zumindest haben manche Leute das so gesehen. Handlungsbedarf in dem Sinne, dass die Mietpreisbremse entworfen und dann auch verabschiedet wurde. Es gibt aber noch ein anderes Instrument der Mietpreisbindung in Deutschland. Und zwar war es vorher schon so, dass Bestandsmieten in einem Zeitraum von 3 Jahren um maximal 20% angehoben werden dürfen. War mir vorher auch nicht klar und 20% ist ja jetzt nicht so wenig. Mhm. Ne, aber gut.
20% heißt dann auch wirklich nominal oder in Relation zu Lebenshaltungskostenindex ausgedrückt?
Ich vermute mal nominal, dass das Einfachste. Alles andere wäre ein bisschen kompliziert. Mhm. Ich glaube, damit beziehe ich mich jetzt noch auf das Paper. Daher habe ich, glaube ich, diese Angaben oder möglicherweise aus der Wikipedia. Gut, also dieses Instrument gab es schon. Das bedeutet natürlich, dass wenn Vermieter die Mieten erhöhen wollten, dass sie das nur durch Neuvermietungen tun konnten oder zumindest über diese 20% in 3 Jahren hinaus erhöhen wollten, dann konnten sie das nur über Neuvermietungen tun. Ne, weil die 20% beziehen sich ja nur auf Bestandsmieten. Wenn du aber einen Mieterwechsel hast, dann greift diese Regelung nicht und dann kannst du die Miete beliebig erhöhen.
Mhm.
Das heißt, ein Vermieter, möglicherweise eine Wohnungsbaugesellschaft, die Gebäude renoviert, saniert, was auch immer, die möchte das vielleicht auf die Mieter umlegen, weil die Immobilie auch attraktiver wird durch die Sanierung. Und auf die Mieter, die bereits dort wohnen, können sie das ja nicht in beliebigem Maße tun, eben nur 20% in 3 Jahren. Und somit haben die natürlich einen Anreiz, dann den bestehenden Mietern zu kündigen und neue Mieter zu suchen, die dann auch einen höheren Preis bezahlen als die aktuellen Mieter. Das heißt, dieses
Instrument. Da gab es dann auch noch kein Auskunftsrecht darüber, sozusagen, wie das Mietniveau bei den Vormietern aussah.
Ich weiß nichts von einem Auskunftsrecht. Wäre in dem Fall ja dann aber auch egal, ne? Also wenn du einen Mieterwechsel hast, kannst ja sowieso jede beliebige Miete verlangen. Und dann muss der auch nicht wissen. Also du kannst
aber es wäre ja trotzdem für einen potenziellen neuen Mieter interessant zu wissen, was hat mein Vorgänger bezahlt? Und wenn ich jetzt mehr zahlen soll, warum? Was hat sich da jetzt aufgewertet? Wurde da ausreichend renoviert, um diese Erhöhung zu rechtfertigen?
Ja gut, das stimmt natürlich. Nee, aber ich wüsste nicht, dass es sowas gibt.
Ich glaube, es war mal in der Diskussion, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich schon geltendes Recht ist.
Ja, also das ist ja jetzt schon ein bisschen her, haben wir noch gar nicht erwähnt, das ist schon ein bisschen her, dass ich das hier vorbereitet habe. Und zwar haben wir vor 2 Wochen oder so, wollten wir aufnehmen und aufgrund technischer Probleme auf meiner Seite, die ich aber auch selber verursacht habe, hat das nicht geklappt und somit erinnere ich mich jetzt nicht mehr so wirklich an all die Dinge, die ich damals gelesen hatte. Aber ich meine, ich hätte im Kontext der Mietpreisbremse etwas gelesen, dass es zumindest diskutiert wurde, ob man ein Auskunftsrecht da mit einbaut. Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ja, gut, auf jeden Fall gibt es dieses Instrument der 20% in 3 Jahren und ja, wie ich eben zu erklären versucht habe, könnte es sein, dass das so Entwicklungen wie Gentrifizierung noch befeuert, ne? Weil wenn du als Wohnungsbaugesellschaft die Miete nur um 20% anheben kannst in 3 Jahren, du eine Immobilie aber dringend sanieren musst, wodurch sie ja zwangsläufig dann auch aufgewertet wird, dann kannst du deine Kosten nicht ohne weiteres auf die aktuellen Mieter umlegen und dann bist du an sich gezwungen, die aktuellen Mieter rauszuschmeißen und stattdessen neue Mieter zu suchen.
Was ja aber sicherlich auch damals noch nicht so leicht möglich war, oder?
Nee, genau, natürlich gibt's einen Mieterschutz und Kündigungsfristen und so. Aber gut, du hast ja bei so Sanierungsarbeiten hast du ja in der Regel auch einen recht großen Planungshorizont, sodass ich nicht weiß, ob das dann für die Vermieter wirklich ein Problem ist, wenn du die Kündigung rechtzeitig aussprichst. Aber ich bin ja jetzt auch kein Fachmann für Mietrecht.
Oder man sozusagen abwarten kann, wann es zu einem natürlichen Wechsel kommt.
Ja, das auch noch, genau. Wobei, das habe ich mir ja auch noch notiert, Deutschland hat eben recht lange Mietverhältnisse. Im internationalen Vergleich leben Deutsche recht lange in ihren Wohnungen, bevor sie dann irgendwann ausziehen.
Und auch die Eigentumsquote sehr gering ist in Deutschland im Vergleich.
Genau. Ich glaube im Wesentlichen deshalb, weil im Zweiten Weltkrieg sehr viel zerstört wurde und dann in der Nachkriegszeit recht schnell recht viel wieder aufgebaut werden musste. Und das konnte eben nicht jeder für sich machen, sondern das musste dann durch große Wohnungsbaugesellschaften oder den Staat passieren und somit ist dann eben recht viel Wohnraum entstanden, der vermietet wurde und ja, deswegen haben wir eine recht geringe Eigentumsquote. Genau. Wobei es natürlich auch andere Länder gibt, wie Großbritannien und Schweden, wo das ein bisschen anders funktioniert, Eigentümer einer Immobilie zu sein. Da ist es nämlich oft so, dass du dir eine Immobilie kaufst, die über einen Kredit finanzierst, zumindest zu großen Teilen, und diesen Kredit dann aber nie tilgst. Ich meine, das sei in Schweden und Großbritannien so. Das heißt, du hast permanent einen Kredit laufen auf deine Immobilie. Du bist an sich Eigentümer, aber du tilgst diesen Kredit nicht. Du bezahlst einfach laufend immer die Zinsen. Und das ist dann im Grunde genommen das, was du als Mieter an Miete zahlen würdest, wenn du denn zur Miete wohnen würdest. Da setzt du dich natürlich einem gewissen Risiko mit aus, weil irgendwann, wenn du dann aus der Immobilie ausziehst und sie verkaufen möchtest, ja, dann sollte die natürlich auch ungefähr so viel wert sein, wie du ursprünglich mal dafür bezahlt hast, weil sonst hast du ein Problem, den Kredit zu tilgen. Dann musst du vielleicht noch einiges dazu schießen, wenn du das Ding verkaufst. Gut, also das ist im Wesentlichen die Ausgangslage und damit bin ich dann bei der Mietpreisbremse. Das habe ich im Wesentlichen in der Wikipedia nachgelesen und in den Quellen, die dort verlinkt werden. Ich habe auch ins Gesetz geguckt. Die Mietpreisbremse wurde 2015 erst vom Bundestag beschlossen und durch den Bundestagsbeschluss wurden die Bundesländer dann ermächtigt. Ermächtigung der Bundesländer zum durch den Bundestagsbeschluss wurden die Bundesländer ermächtigt, Rechtsverordnungen zu erlassen. So, darauf haben drei Bundesländer verzichtet, nämlich Sachsen, Sachsen-Anhalt und das Saarland, zumindest Stand jetzt oder Stand der Wikipedia-Seite. Die haben scheinbar noch keine Anstrengungen unternommen oder sind noch in der Planungsphase. Von den anderen 13 Bundesländern gibt es 5, die eine solche Rechtsverordnung zwar erlassen wollten, diese Rechtsverordnung allerdings unwirksam ist. Die Bundesländer sind Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen und auch Hamburg. Unwirksam sind die deshalb, weil keine Begründung veröffentlicht wurde weil keine Begründung erstellt wurde oder die Begründung nicht veröffentlicht wurde. Also im Gesetz steht eben drin, dass du, du musst es eben begründen, dass du auf ein bestimmtes Gebiet diese Mietpreisbremse anwenden möchtest als Bundesland. Und eventuell sind diese Infos mittlerweile überholt, seit der einen oder anderen Woche. Aber ja, das wären somit 8 von 16 Bundesländern, die jetzt eine wirksame Mietpreisbremse haben. In dem Paper, zu dem ich gleich komme, da ist auch grafisch dargestellt, welche Regionen das sind. Und ich glaube, Nordrhein-Westfalen hat recht wenige Regionen ausgewiesen. So Bundesländer wie Baden-Württemberg und Bayern, ich glaube, die haben recht viele ausgewiesen, aber die sind dann wahrscheinlich im Schnitt recht klein. Bei NRW zum Beispiel ist, ich glaube, das Ruhrgebiet ist gar nicht dabei, aber so Städte wie Münster, Köln, Bonn, Aachen, Düsseldorf, die gehören alle dazu. Und kann man im Paper nachlesen. Gut, also die Bundesländer oder ein Bundesland, das eine Rechtsverordnung erlassen hat, muss dann hingehen und Gebiete ausweisen mit einem angespannten Wohnungsmarkt. So nennen die das im Gesetz. Das bedeutet, wenn der Wohnungsmarkt in einem solchen Gebiet angespannt ist, dann bedeutet das, dass die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. Das ist die Formulierung. Wenn die Gebiete ausgewiesen werden, dann immer nur für maximal 5 Jahre. Wenn die 5 Jahre abgelaufen sind, muss man sie neu ausweisen. Und wahrscheinlich muss es dann auch jedes Mal neu begründet werden. Das ist wahrscheinlich der Sinn der dieser 5-Jahres-Frist, um sicherzustellen, dass eine Mietpreisbremse nicht mehr gilt, wenn die Grundlage dafür fehlt und oder die Notwendigkeit fehlt. Die Merkmale, die relevant sind, um den Wohnungsmarkt in einem solchen Gebiet als angespannt zu bezeichnen, sind die 4 folgenden. Wenn die Mietsteigerungen in diesem Gebiet deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt liegen, ist das ein Merkmal. Mhm. Wenn die Mieten deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt liegen, also sowohl das Niveau als auch die Veränderung. Mhm. Wenn das Bevölkerungswachstum oder wenn es ein Bevölkerungswachstum gibt, ohne dass nennenswerter Wohnungsbau stattfindet. Also das Angebot ist konstant und es ziehen Leute in dieses Gebiet. Was natürlich schwierig ist, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, warum das ein Merkmal ist, weil Bevölkerungswachstum, das bemerkst du ja eigentlich nur, wenn du einen gewissen Leerstand hast. Ne? Also als Stadt zum Beispiel, weißt du ja, wie viele Leute bei dir wohnen. Und wenn es keine freien Wohnungen mehr gibt, dann können die Leute auch nicht mehr so leicht in deine Stadt ziehen. Mhm. Also dann kann es natürlich sein, in Universitätsstädten zum Beispiel, dass recht große Wohnungen dann zu WGs werden, die vorher von vielleicht nur 2 Leuten genutzt werden. Die werden dann von 4 oder 5 Leuten genutzt. Sowas kannst du natürlich haben. Und dann hast du immer noch Bevölkerungswachstum, obwohl der Wohnungsmarkt eigentlich schon gesättigt ist. Hm. Aber im Grunde genommen, wenn du wirklich ein nennenswertes Bevölkerungswachstum feststellst, dann kann das ja eigentlich nur zu einer Zeit sein, wo du noch einen gewissen Angebotsüberschuss hast. Hm. Also einen gewissen Leerstand. Ja, also ja, das 4. Merkmal ist dann noch geringer Leerstand bei großer Nachfrage. Ich vermute mal, Nachfrage heißt hier eigentlich Nachfrageüberschuss. Aber gut, ist alles ein bisschen schwammig. Auf jeden Fall sind das im Wesentlichen die 4 Merkmale, auf die man sich berufen kann oder auf die die Bundesländer sich berufen können, wenn sie die Gebiete ausweisen wollen. Mhm. So, wenn das passiert ist, also wenn die Gebiete ausgewiesen worden sind als solche mit einem angespannten Wohnungsmarkt, dann dürfen die Mieten bei einer Neuvermietung um maximal 10% über dem ortsüblichen Wert liegen, also der ortsüblichen Vergleichsmiete.
Ortsüblich heißt dann im Vergleich auch zu entspannteren Gebieten innerhalb der Stadt oder bezogen auf das Gebiet selbst, für das die Mietpreisbremse gilt?
Ich vermute mal, Ort bedeutet dieses Gebiet. Mhm. Also ansonsten stelle ich es mir schwierig vor, weil dann müsstest du ja noch genau definieren, welches Gebiet es ansonsten wäre. Und 10% ist nicht viel, wenn du nicht genau dieses Gebiet nimmst. Ne? Also,
okay, aber wenn jetzt sozusagen generell die Mieten in einem Gebiet überhöht sind, dann hat das in dem Sinne auch keine Wirkung.
Nee, genau. Nee. Also die Mietpreisbremse würde ja dann, ja, im Grunde genommen würde das ja zu einer gewissen Konvergenz führen müssen, ne? Also wenn du wenn du nicht einzelne Stadtteile nimmst, oder wenn du die Stadtteile nicht einzeln ausweist, sondern eine komplette Stadt, und für diese eine komplette Stadt gibt es dann eine ortsübliche Vergleichsmiete, dann würde das ja zu einer gewissen Konvergenz führen, weil jedes Mal bei einer Neuvermietung ne, darfst du maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Und ja, wobei, ist natürlich noch ein bisschen komplizierter, denn es gibt ja Ausnahmen. Eine Ausnahme ist, dass wenn der Vormieter schon eine Miete gezahlt hat, die nach Maßgabe der Mietpreisbremse unzulässig wäre, dann darf diese Miete vom Vermieter auch weiterhin verlangt werden. Also du musst dann nicht vom Vormieter zum neuen Mieter mit der Miete runtergehen. Und die anderen Ausnahmen sind Modernisierung und Neubau. Das heißt, wenn du eine Immobilie nennenswert modernisierst oder sanierst oder wenn du eine Immobilie komplett neu baust, dann gilt diese Mietpreisbremse eben gar nicht. Außerdem ist es so, dass der Vermieter sich nicht von sich selber aus an diese Mietpreisbremse halten muss, sondern der Mieter muss aktiv werden und anzeigen, dass der Vermieter eine Miete verlangt, die über dem liegt, was er verlangen darf.
Mhm.
Was natürlich auch ein bisschen schwierig macht, ne? Also in Städten mit einem wirklich hart umkämpften Wohnungsmarkt, wo du 50 oder noch mehr Interessenten hast bei einer Wohnung, da wird der einzelne Interessent vor Abschluss des Mietvertrages nicht hingehen und sagen, ja, du darfst aber maximal so und so viel verlangen, weil ich habe mal nachgeguckt, was die ortsübliche Vergleichsmiete ist. Dann bist du natürlich recht schnell raus.
Also, das ist es dann eben, ne? Ich meine, die grundsätzlichen Machtverhältnisse werden damit ja nicht ausgehebelt.
Nö, genau, ganz und gar nicht. Und ja, außerdem bezieht es sich dann natürlich nur, hatte ich gesagt, wie war es, die Mietpreisbremse bezieht sich lediglich auf die Miete bei einer Neuvermietung von Bestandswohnungen in den ausgewiesenen Gebieten. Und eben nicht auf modernisierte oder neu gebaute Immobilien. Und ich habe hier noch mir was notiert aus dem Paper. Der Umstand, dass die Mieter den Vermieter bzw. die zu hohe Miete anzeigen müssen, führt wohl dazu, dass die Mietpreisbremse unwirksam ist, weil die Mieter dieses Recht eben nicht wahrnehmen oder dann nicht gar nicht drüber Bescheid wissen oder sich genau im Klaren darüber sind, dass sie gar nicht in der Machtposition sind, das zu tun. Gut, ich mache erstmal weiter. Ich hatte aus der Wikipedia noch was zum Fall Portugal notiert. Die haben nämlich 1947 mal einen Mietpreisstopp eingeführt, und zwar in Lissabon und Porto. Diesen Mietpreisstopp, den gab es ungefähr 40 Jahre lang, und dann irgendwann Ende der 80er wurde der gelockert, aber bis ins Jahr 2006 war es wohl immer noch so, dass bei Mietanpassungen oder Mieterhöhungen lediglich der Inflationsausgleich zulässig war. Ich weiß jetzt nicht, ob immer nur von Jahr zu Jahr oder dann auch rückwirkend mit Bezug auf 1947. Ist auch nicht so entscheidend, aber über 40 Jahre gab es tatsächlich einen Mietpreisstopp. Und das führte natürlich dazu, dass Investitionen und Renovierungen in nennenswertem Maße ausgeblieben sind. Und Ende der 1990er Jahre sind im Stadtzentrum von Lissabon jährlich ungefähr 20 Häuser eingestürzt. Also jedes Jahr ungefähr 20 Häuser, die einfach nicht vernünftig instand gehalten wurden, sind dann einfach eingestürzt. Ja, dann habe ich nochmal ein Zitat mir notiert von Assar Lindbeck. Das ist ein schwedischer Experte für Mietrecht. Und das hier ist die Übersetzung ins Deutsche aus der Wikipedia. Der hat mal gesagt, Mietpreisbindung scheint die effizienteste derzeit bekannte Methode zu sein, eine Stadt zu zerstören, mit der Ausnahme deren Bombardierung. Also der war kein Fan. Damit wäre ich dann auch beim Paper. Ich habe es gerade schon so etwas verraten, als ich die Unwirksamkeit der Mietpreisbremse angesprochen habe. Also das Paper ist von Breidenbach, Eilers und Fries. Das ist 2019 erschienen in den Ruhr Economic Papers. also beim RWI, dem Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Oder ich glaube, die nennen sich anders, weil sie zur Leibniz-Gemeinschaft hören und dann nennen sie sich RWI Leibniz irgendwas. Müsste ich nachgucken. Das Paper heißt Rent Control and Rental Prices, High Expectations, High Effectiveness. Und ich verlinke das natürlich in den Sendungsnotizen. Das Ding ist frei zugänglich. Ob es noch frei zugänglich ist, wenn es dann mal als Artikel in einer Fachzeitschrift erscheint, weiß ich natürlich nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob es überhaupt irgendwo eingereicht wurde. Aber da gehe ich mal von aus. So, zunächst einmal zu den Daten, die diese Studie verwendet hat. Die Daten stammen zum einen aus den Mietpreisdaten aus einer Datenbank namens RWI GeoRed. Das sind Daten, die vom Forschungsdatenzentrum Ruhr selber erfasst werden und die stammen von Immobilien Scout, also dem Online Immobilienmarktplatz, wahrscheinlich einer der größten in Deutschland. Und die Daten von denen beziehen sich auf alle deutschen Einträge im Zeitraum von 2013 bis 2017. Außerdem haben sie dann noch selbst Daten zur Einführung der Mietpreisbremse erhoben, die sie dann noch mitverwendet haben. Gut, und zur Methodik will ich gar nicht viel sagen. Da können wir uns, glaube ich, recht kurz fassen. Ich habe auch schon vieles wieder vergessen. Die haben zwei Diff-in-Diff-Modelle gerechnet, also Difference-in-Differences-Modelle, und haben die dann nochmal kombiniert und haben ein Diff-in-Diff-in-Diff-Modell sich angeschaut. Ne? Also im Wesentlichen.
Ein Strukturbuch war dann vor und nach der Mietpreisbremse sozusagen. Ja.
Genau. Und zum einen hast du eben Regionen, die keine ausgewiesenen Gebiete sind, wo die Mietpreisbremse gar nicht gilt. Und das vergleichst du mit den ausgewiesenen Gebieten. Und innerhalb der ausgewiesenen Gebiete gibt es ja Immobilien, die nicht betroffen sind und Immobilien, die betroffen sind. Ja, und Diff in Diff müssen wir jetzt nicht groß erklären, aber du hast ja dann, du guckst dir die Entwicklung der Mieten in ganz Deutschland an und irgendwann wird die Mietpreisbremse eingeführt und die Entwicklung der Mieten, das ist, oder ja, zum Zeitpunkt der Einführung oder infolge der Einführung, diese Entwicklung ist die erste Differenz und Difference in Differences heißt es deswegen, weil man dann die Differenzen in den ausgewiesenen Gebieten vergleicht mit den Differenzen in den anderen Gebieten.
Ja, ne? Genau, dass man eine Kontrollgruppe noch mit drin hat.
Ja, genau. Ist also, ja, alles in allem recht einleuchtend, aber müssen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Komme ich einfach mal zu den Ergebnissen. Die Ergebnisse sehen so aus, dass die Mieten der betroffenen Wohnungen 2,5% niedriger lagen, als sie ohne Mietbremse gelegen hätten. Wenn man das für eine Drei-Zimmer-Wohnung in Berlin mit 60 Quadratmetern berechnet, also das ist deren selbstgewählte Beispielwohnung, dann macht das 12,50 Euro im Monat aus, die 2,5%. Dann habe ich mir hier noch notiert, dass der Effekt bei Wohnungen des niedrigen Preissegments 14 Euro beträgt und bei Wohnungen mit geringer Qualität 21 Euro. Monatlich, versteht sich. Ich kann mich nicht mehr so recht an die Erläuterung erinnern. Das sind ja die absoluten Differenzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass wir hier in einem Marktsegment unterwegs sind, wo die Vermieter genauer auf die Preise schauen und vielleicht eher von ihrem Recht Gebrauch machen als in anderen Marktsegmenten, also bei hochpreisigen Wohnungen, Da kommt es auf den einen oder anderen Euro mehr vielleicht nicht so sehr an. Und möglicherweise sind die so, ja, ist der Wohnungsmarkt da so angespannt, dass die dass die Mieter oder die Interessenten das gar nicht in Erwägung ziehen, da von ihrem Recht Gebrauch zu machen. So, die Sache ist jetzt aber, dass dieser Effekt innerhalb von 1 bis 1,5 Jahren wieder verfliegt. Das heißt, er hält gar nicht lange an. Du siehst, also durch Einführung der Mietpreisbremse hast du eben so einen kleinen Effekt gehabt, aber nach 12 bis 18 Monaten hat der sich schon wieder erledigt. Und es ist kein Effekt mehr feststellbar. Im Jahr 2016 gab es mal eine DIW-Studie, die zum gleichen Ergebnis gekommen ist. 2016 war natürlich noch ziemlich früh, aber ich werde die auch noch mal in den Sendungsnotizen verlinken, kann man da auch noch mal nachlesen. Ja, und alles in allem, ich weiß jetzt nicht, wodurch dieser kurzfristige Effekt genau zustande gekommen ist. Die Mietpreisbremse war zu der Zeit, also 2014, 2015, ja noch recht präsent. Konnte man in den Medien ja gut mitverfolgen. Die Zeitungen haben noch drüber geschrieben. Ja, hast du natürlich nicht mehr, wenn das Gesetz dann einmal verabschiedet ist. Dann wird da vielleicht gelegentlich mal drüber berichtet, aber für die Leute ist das nicht mehr so präsent. Und vielleicht hat das einfach dadurch einen gewissen Effekt gehabt, weil die Vermieter und die Wohnungsbaugesellschaften von sich aus zugesehen haben, dass sie dann nicht allzu viel Ärger bekommen. Und dann schleift sich das mit der Zeit einfach so ein und mittlerweile ist kein Effekt mehr feststellbar. Wundert mich aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich, muss ich sagen. Ich verstehe dieses ganze Instrument nicht so wirklich. Also ich, sagen wir mal so, ich erkenne nicht wirklich den ökonomischen Sachverstand, der dahinter steckt. Also das grundlegende Problem, also ich hatte ja gesagt, der Mietpreisindex ist angestiegen und vor allem im urbanen Raum hast du natürlich die letzten Jahre recht nennenswerte Mietsteigerungen beobachten können und mittlerweile auch ja überdurchschnittlich hohe Niveaus bei den Mieten.
Ja, wie war das mit den Kontrollvariablen in der Regression?
Was genau meinst du?
Naja, auch wenn ich jetzt sozusagen zwischen Treatment Group und Control Group unterscheide, im Difference-in-Difference-Ansatz,
ja,
müsste es ja dennoch irgendwelche Kontrollvariablen gegeben haben, die, naja, zumindest ansatzweise berücksichtigen, dass es ja letztendlich kein exogener Strukturbruch war. Also ich meine, die Tatsache, dass eine Mietpreisbremse eingeführt wurde, war ja eben auch kein Zufall, wie es ja streng genommen bei dem Difference-in-Difference-Ansatz der Fall sein müsste, also dass es wirklich ein Natural Experiment ist sozusagen, natürliches Experiment, ja, und ja selber eben auch eine sozusagen endogene politische Reaktion auf die vorhandenen Verhältnisse. Ja. Und das müsste man ja dann schon irgendwie auch über Kontrollvariablen versuchen auszugleichen.
Ich meine, dass die Autoren geschrieben haben, dass sie durch den Diff-in-Diff-in-Diff-Ansatz das dann kontrolliert haben. Okay. Macht das Sinn? Also die haben ja... Kann
ich so nicht ganz nachvollziehen.
Ja, ich nehme mich auch nicht so ganz...
Also in der Hinsicht dann, dass sozusagen dann zeitinvariante Unterschiede sich rausfiltern, wenn man eben nochmal differenziert oder...
Ja, würde ich vermuten. Ja, das müsste ich tatsächlich nochmal nachlesen. Schon ein bisschen her. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den Teil zur Methodik wirklich im Detail gelesen habe. Ich erinnere mich noch, die Ergebnisse sind recht ausführlich. Ich hatte jetzt nicht alles mir notiert, was da drin steht. Ne? Also, wen das interessiert, der kann da selber noch mal ins Paper schauen. Ich fand es teilweise ein bisschen schwer verständlich, was, glaube ich, einfach mit dem Englischen zu tun hat. Das war teilweise grammatikalisch und sprachlich ein bisschen schwierig, aber unterm Strich ist es zu verstehen. Und die Ergebnisse werden natürlich ganz gut aufgedröselt in einem Maße, das jetzt hier für unsere Zwecke nicht sinnvoll wäre. Ja, und was die Methodik was die Methodik betrifft, müsste ich auch nochmal nachschauen. Kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
Ja.
Ja, aber also.
Das wäre jetzt so der Haupteinwand, der mir eingefallen wäre, ne? Dass irgendwie so ein Vergleich ja auch berücksichtigen muss, dass es in dem Fall ja eine politische Maßnahme ist, die sich ja ganz bewusst dann eben auch zunächst mal auf solche Gebiete konzentriert, in denen eben die Problematik ohnehin vorhanden ist.
Ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, aber ich habe, ja, also unabhängig von der Studie, ich habe gesagt, dass ich dieses Instrument nicht so wirklich nachvollziehen kann, weil sie sich ja gar nicht mit dem eigentlichen Problem befasst. Ne? Also die Entwicklung ist ja wohl in erster Linie die, dass wir einen gewissen Wanderungseffekt vom Land hin zur Stadt haben oder hin zu urbanen Räumen. Und dass in Städten wie Berlin und Hamburg ja immer mehr Leute wohnen bei gegebenem Wohnungsangebot. Und dass dadurch die Mieten steigen, ist ja vollkommen klar. Aber wenn du jetzt dem Problem Herr werden möchtest und wenn du am Problem was ändern möchtest, musst du das ja eigentlich angebotseitig machen. Ne? Also wenn du die Entscheidung der Leute in die Stadt zu ziehen einfach als gegeben hinnimmst und als Politik dann versuchst, diesen Effekt zu begleiten und möglicherweise und dann so Symptome wie hohe Mieten zu behandeln, dann reicht es ja nicht aus zu sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr so hohe Mieten verlangen, liebe Vermieter. Ne, das ursächliche Problem ist ja nun mal die gestiegene Nachfrage. Das Angebot an Wohnungen ist ja nun mal kurzfristig fix, ist kurzfristig konstant. Ne, ist ja so eine Standardaufgabe, die wir in EVWL immer gemacht haben, als Beispiel für einen Markt mit einer vollkommen preisunelastischen Marktseite, in dem Fall das Angebot.
Im großen Teil sicherlich schon. Auf der anderen Seite gibt es ja in vielen Städten durchaus auch Probleme mit Leerstand. Also vor allem in dem Fall dann eben Leerstand. Und das wäre etwas, was ja durchaus auch in der kurzen Frist eben verändert werden könnte. Anders ist es natürlich bei brachliegender Fläche, klar. Also wenn dann eben das Grundstück erst errichtet werden muss und das Gebäude. Ja. Das ist dann etwas, was eben nicht auf die Schnelle geschehen kann und was sich damit dann eben auch nicht an der kurzfristigen Mietsituation ausrichten wird, sondern eben an langfristigen Erwartungen betreffend der Entwicklung des Mietpreisniveaus in der Region.
Gut, aber wenn du nennenswerten oder wenn du viel Leerstand hast, dann wird sich der Zuzug von noch mehr Leuten ja erstmal nicht so wirklich auf die bei den Mieten niederschlagen. Also den Effekt bekommst du ja eigentlich erst.
Ja, ich meine jetzt auch vor allem Leerstand bei Wohnungen, die jetzt gar nicht als Mietwohnung genutzt werden. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Viertel mit irgendwelchen Wochenendhäusern zugepflastert ist.
Ach so.
Die sagen, die den Großteil des Jahres gar nicht als Wohnfläche genutzt werden.
Ja.
Das ist ja dann ein potenzielles Angebot, was zunächst mal dem Markt entzogen wird und damit ja auch keinen unmittelbaren Einfluss auf das Mietpreisniveau haben sollte.
Ja, gut, das stimmt. Ja, naja, gut, aber also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war was anderes. Die Sache mit der mit der einen Aufgabe zum Wohnungsmarkt, die wir in EVWL rechnen lassen. Ne, das ist ja der einfache Fall, du hast ein vollkommen preisunelastisches Angebot, zumindest kurzfristig. Und du hast eine Nachfrage, die ist eben nicht vollkommen preisunelastisch. Und dann wird die gleichgewichtige Menge natürlich angebotseitig bestimmt, weil diese eine bestimmte Menge wird ja zu jedem beliebigen Preis angeboten. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass der Preis lediglich nachfrageseitig bestimmt wird, je nachdem, wo die Nachfragekurve liegt.
Sozusagen, ne? Dann sämtlicher Nachfragetrend zunächst mal in den Preis geht.
Genau.
Dass eben nicht sozusagen durch eine kurzfristige Mengenanpassung schon zu einer Abschwächung der Preisreaktion kommen kann.
Genau, und dieser Preiseffekt fällt nun mal recht stark aus. Also stärker, als er ausfallen würde, wenn das Angebot auf die Preisänderung mengenmäßig reagieren würde. Und somit wirst du, also wenn du diese Preissteigerung beobachtest, dann müsste doch die Schlussfolgerung daraus sein, gut, es ziehen immer mehr Leute in die Stadt, wir haben eine immer größere Nachfrage nach Wohnungen in der Stadt, dann müssen wir diese Nachfrage auch bedienen. Wenn wir diese Nachfrage nicht bedienen, dann führt es eben auch langfristig, oder dann wird es auch langfristig so sein, dass die Mieten sehr hoch sind oder dass sie noch weiter steigen. Also das eigentliche Problem, dem eigentlichen Problem wirst du ja nur her, wenn du Wohnungsraum schaffst an den Orten, wo die Leute wohnen wollen. Ja, und wenn du sowas wie eine Mietpreisbremse einführst, ist das ja im Wesentlichen nur eine Umverteilung von den Vermietern hin zu den Mietern. Ja, also die hohen Mieten in der Stadt sind ja nur Ausdruck all der Agglomerationsvorteile, die diese Stadt mit sich bringt. Die Leute wollen ja in die Stadt ziehen oder wollen in der Stadt wohnen und fragen deswegen dort Wohnungsraum nach. Und das ist ihnen dann in der Regel auch eine recht hohe Miete wert, aufgrund all dieser Vorteile, die die Stadt mit sich bringt. Und dass die Vermieter so hohe Mieten verlangen, ist dann einfach nur ein Kapitalisierungseffekt auf deren Seite, weil diese Mieten können sie ja verlangen.
Ja. Ja. Also aggregiert betrachtet sicherlich, aber ich meine, man muss natürlich insofern auch einen Verteilungsaspekt, denke ich, berücksichtigen, als dass der Grad an Mobilität sich unter den Mietern ja schon zum Teil stark unterscheidet. Also nicht jeder ist eben sozusagen in der Lage, seine Stadt, sein Viertel zu verlassen, wenn die Mieten stark steigen.
Ja gut, das stimmt. Aber gut, die Mietpreisbremse, also solche Leute sind von der Mietpreisbremse ja auch gar nicht betroffen. Ne? Also die Mietpreisbremse greift ja immer nur bei Neuvermietung.
Ja, ich meine jetzt nur sozusagen als Argument hinsichtlich der Frage, ob da nicht sozusagen jede Mietpreiserhöhung insofern auch nur eine gestiegene Zahlungsbereitschaft der einzelnen Mieter widerspiegelt. Weil,
ach so.
Wenn das sozusagen durchgehend der Fall wäre, klar, dann könnte man argumentieren, dass sozusagen einfach nur ihre Zusatzrente, ihr Zusatzagglomerationsvorteil von den Vermietern abgeschöpft wird, aber die Konsumenten selbst sozusagen unterm Strich betrachtet zumindest keinen Schaden erleiden würden.
Ja, gut,
das ist halt, denke ich, sicherlich bei manchen Gruppen von Mietern durchaus der Fall, also gerade bei den jungen, Gutverdienenden, die sich in der Tat ja bewusst dann eben auch für eine Wohnung in der Stadt entscheiden, um eben die vielen Agglomerationsvorteile für sich zu nutzen. Ja. Aber eher nicht bei solchen Gruppen, die eben ja lange Zeit eben schon in einer bestimmten Gegend wohnen und sich oft auch gar nicht Kosten leisten könnten, die mit dem Umzug verbunden wären. Ja. Also die monetären als auch die nicht monetären. Also man muss immer bedenken, Umzug ist ja auch mit einem neuen sozialen Umfeld verbunden und ja auch einer neuen Herausforderung in der Regel, was eben die Arbeitsmarktsituation anbelangt.
Ja. Ja, wem sagst du das? ja, klar. Das stimmt natürlich. Ich finde es irgendwie so absehbar, dass diese Mietpreisbremse da keinen allzu großen Effekt hat. Also die Geschichte ist ja, glaube ich, im Wesentlichen die, dass die SPD die Mietpreisbremse wollte. Die CDU als Koalitionspartner gesagt hat, wollen wir eigentlich nicht, aber gut, dann machen wir das. Und dass sie dann aber die Ausnahmen ins Gesetz geschrieben hat, bezüglich der Modernisierung und der Neubauten und den Fällen, wo die Mietpreisbremse eben nicht gilt. Und dann hast du ja unterm, wobei diese Ausnahmen machen ja auch noch Sinn, ne? Wenn du diese Ausnahmen im Falle der Modernisierung nicht hättest, ja, dann würde das wahrscheinlich dazu führen, dass Renovierungen ausbleiben, wie im Fall von Portugal. Es würde sich
vor allem auch Zielkonflikte mit anderen zentralen Politikfeldern ergeben, also gerade auch in der Klimapolitik, wenn wir jetzt auch an Sanierung im Zusammenhang mit Wärmedämmung denken. Ja. Das muss ja dann alles irgendwie auch bezahlt werden und letztendlich wird das ja nicht anders laufen können als über eine Amortisierung durch Mieten.
Nee, ja, genau. Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, ob da zu sehr auf Symptome geschaut wird und keiner sich so wirklich mit dem grundlegenden Problem befasst. Ich meine, Wohnraum für Geringverdiener ist in dem Kontext natürlich etwas, was unbedingt berücksichtigt werden muss. Und vor allem, wenn du Stadtteile hast, wo Gentrifizierung stattfindet, wo Leute aus ihrem gewohnten Umfeld vertrieben werden, weil sie es sich einfach nicht mehr leisten können. Aber ja, ich meine, vielleicht wären das ja Dinge, denen man eher Herr wird durch staatlichen Wohnungsbau. Ja, oder der Staat kann sich ja auch darauf beschränken, die entsprechenden Anreize zu schaffen und eventuell gewisse gesetzliche Richtlinien, die dafür sorgen, dass es auch ein gewisses Wohnungsangebot mit unterdurchschnittlichem Mietniveau gibt. Ja, aber einfach nur zu sagen, liebe Vermieter, ihr dürft eine maximal 10% über der Vergleichsmiete liegende Miete verlangen. Ja, weiß ich nicht.
Ja, ist schwierig. Also ich denke auch, dass wenn die Lösung nur auf der Angebotsseite liegen kann. Ja. Und es ist ja in der Tat so, dass also in vielen Städten auch die öffentliche Hand den sozialen Wohnungsbau lange Zeit vernachlässigt hat. Also gerade eben die Zeit, in der Privatisierung ja sehr en vogue war. Aber eben nicht die langfristigen Folgen einer solchen Politik bedacht hat oder vielleicht eben auch den langfristigen Zuzug in die Städte unterschätzt hat.
Ja. Ja, ich meine, du hast natürlich, dass es nicht leicht ist, liegt ja auf der Hand, ne? Weil die Bewegungen der Leute von der einen Region in die nächste, die sind natürlich auch recht träge, aber verglichen mit dem Wohnungsbau verläuft das recht schnell. Also
genau, und da wurden eben offenbar letztendlich Planungsfehler gemacht, von denen dann einzelne Investoren profitieren können, die dann eben in der Lage sind, diese hohen Mieten zu verlangen.
Ja. Naja, gut. Wir wollten uns ja recht kurz fassen. Sollen wir das Thema dann mal abschließen?
Ja. Oder? Okay, ja. Aber das war sehr, sehr interessant, also mit diesem Ansatz.
Ja, ich hatte mich vorher auch nie wirklich mit dieser Mietpreisbremse befasst, ehrlich gesagt. Ich wusste natürlich ungefähr, worum es dabei geht, aber aktiv recherchiert oder so hatte ich die vorher nie und habe das einfach mal zum Anlass genommen.
Ich fand es erfreulicher noch, dass die Maklerquotage abgeschafft wurde. Oder zumindest, dass sie jetzt eben nicht mehr vom Mieter getragen werden muss.
Ja, absolut sinnvoll. Also
Das hat, glaube ich, jetzt auch nicht dazu geführt, wie manche meinen, dass die jetzt komplett auf die Miete überwälzt wird.
Gibt es da Studien zu oder ist das deine Vermutung?
Die Meinung kann ich jetzt soweit nicht belegen, aber ich meine, gerade eben in Kombination mit den anderen Instrumenten wie der Mietpreisbremse, dürfte es ja nicht mehr so leicht sein, sozusagen alle zusätzlichen Kosten, die mit der Vermietung der Wohnung an sich verbunden sind, direkt auf den Mieter abzuwälzen.
Ja, gut, ich kann das ja nochmal verfolgen. Vielleicht halte ich einfach mal Ausschau nach diesem Paper und gucke, ob das irgendwann mal in einer Fachzeitschrift erscheint und dann kann ich es mir ja nochmal genauer durchlesen und dann können wir auch nochmal auf die Methodik zurückkommen, falls wir dann Lust dazu haben.
Ja, klar, gerne.
Gut, aber dann kommen wir erstmal zu unserem kleinen und für heute letzten Segment namens Zahlen bitte. Das hatten wir ja letzte Mal eingeführt und hatten ein bisschen über das Bruttoinlandsprodukt gesprochen. In dem Zusammenhang hatte ich erwähnt, dass es Indizes und andere Maße gibt für die Wohlfahrt in einem Land oder in einer Volkswirtschaft, die über das Bruttoinlandsprodukt hinausgehen, weil das Bruttoinlandsprodukt als Maß für die Wohlfahrt einer Volkswirtschaft ja nicht perfekt ist, noch viel zu wünschen übrig lässt. Mhm. Und es gibt eben Ansätze, da ein paar mehr Dinge zu betrachten als nur die inländische Produktion. Und das erste, was Ökonomen da einfällt, ist wahrscheinlich der Human Development Index oder HDI. Der wird herausgegeben vom United Nations Development Program, also UNDP. Und den habe ich mir mal angeschaut. Ich hatte den etwas anders in Erinnerung aus meiner Studienzeit. Komme ich gleich nochmal zu. Also ich dachte, der wäre ja noch der deutlich komplexer. Der wurde auch
angepasst im Laufe der Zeit.
Ach so.
Meiner Meinung nach. Also es sind zumindest einige Indikatoren auch dazugekommen.
Dazugekommen? Echt?
Ja.
Weil es sind nur drei.
Also zumindest, gut, ja, streng genommen, ja. Aber es gibt ja noch Subindikatoren. Die jetzt zumindest auch im Kontext des HDI veröffentlicht werden. Klar, der Index selbst bildet sich auch meines Wissens nach aus drei Hauptindikatoren. Aber im Rahmen des HDIs werden auch eine Reihe von Subindikatoren veröffentlicht, nach denen ebenfalls dann die Länder bewertet werden.
Ach so, aber das nennen die dann anders wahrscheinlich, ne? Ich meine, das läuft ja dann nicht unter Human Development Index, oder?
Doch. Echt? Ich denke schon. Also gerade diese Equality-Geschichten, Gender Equality, da ist schon einiges hinzugekommen in den letzten Jahren.
Ach so. Ja, ich hatte sowas gesehen. Ich habe die Informationen, ich kann noch mal eben schauen, weil ich es hier gerade offen habe. Ich hatte mir die Rangliste hier mal aufgerufen. Hier sind, ach so, ne, hier sehe ich es jetzt nicht sofort. Nee, aber das stimmt, also da war irgendwas mit Gender so und so und ich hatte mir das nicht genauer angeschaut und dachte, das wäre dann nicht Teil des HDIs, sondern wäre irgendwie was anderes. Also du könntest recht haben, es gibt noch ein paar Dinge, die dazukommen, aber in der Beschreibung des HDIs, so wie man es auf der Seite des UNDP findet, ist die folgende. Da steht, der HDI ist ein Kompositindex aus drei Einzelindizes. Und diese drei Einzelindizes sind einmal einmal Gesundheit, einmal Bildung und einmal Lebensstandard.
Ja, okay, aber das meinte ich ja im Grunde. Es sind ja drei Einzelindizes,
ja,
die sich ja dann auch nochmal aufspalten, nicht wahr?
Ja, also weiß ich nicht, weil was ich gefunden habe, ist das folgende, also die nennen das Dimensionen, die sprechen hier von drei Dimensionen. Die Dimension Gesundheit ist die Lebenserwartung bei der Geburt, dann die Dimension Bildung, das sind die Schuljahre bei Erwachsenen ab 25 Jahren, sowie die erwartete Anzahl der Schuljahre bei Einschulung.
Okay, also da hätten wir dann schon mal zwei Indikatoren, ne? Sozusagen zwei Subindikatoren.
Genau. Und beim Lebensstandard ist es das BNE pro Kopf. BNE ist das Bruttonationaleinkommen, also so ähnlich wie das Bruttoinlandsprodukt, aber nicht nach dem Inlandsprinzip, weil das BIP misst ja die Produktion im Inland, sondern nach dem Inländerprinzip. Also das Bruttonationaleinkommen ist die Produktion ist oder der Marktwert aller Waren und Dienstleistungen, die in einer Volkswirtschaft, nee, eben nicht, die von den Inländern in einem gewissen Zeitraum für den Endverbrauch hergestellt werden. So, das wäre die Definition des BNEs. Wobei Inländer
von den Inländern hergestellt werden? Nee, eigentlich ist es ja eher das Einkommen, was die Inländer beziehen. Also, ne, das wäre letztendlich ja Bruttoinlandsprodukt plus dem Saldo der Primäreinkommen, oder nicht?
Ja gut, nicht im Inland produzieren, ne? Also unabhängig, ob Inland oder Ausland. Also die Differenz zwischen BIP und BNE ist nur das Saldo der Primäreinkommen.
Genau.
Ja. Also du musst einfach nur das Einkommen der Inländer aus dem Ausland addieren bzw. subtrahieren und dann in die andere Richtung das Einkommen der Ausländer aus dem Inland.
Gut, klar, und da kannst du dann argumentieren, das ist dann sozusagen auch die Produktion der Inländer, weil das eben dann die Produktion im Ausland ist, die durch inländische Arbeitskräfte, die im Ausland arbeiten, inländisches Kapital, das im Ausland eingesetzt wird, sozusagen mit erzeugt wird.
Ja, genau. Und genau, und das BNE pro Kopf ist bei der Dimension Lebensstandard die einzige Größe, die herangezogen wird, wobei nicht einfach das BNE pro Kopf als solches verwendet wird, sondern es wird nochmal logarithmiert, um dem abnehmenden Grenznutzen des Einkommens Rechnung zu tragen.
Mhm.
Ja, also abnehmender Grenznutzen heißt, dass eine zusätzliche Geldeinheit Einkommen, also sagen wir mal ein zusätzlicher Euro Einkommen, einen umso geringeren zusätzlichen Nutzen stiftet, umso höher das Einkommen bereits ist. Weil die ersten Euros gibt man für so Sachen wie Lebensmittel aus und dann ja, für ein Dach über dem Kopf und Kleidung, also für die wichtigen Dinge. Und dann stiftet jeder Euro noch einen recht hohen Nutzen. Und umso höher das Einkommen ist, also umso mehr Bedürfnisse man bereits befriedigt hat, desto geringer ist der Nutzen eines weiteren Euros. Also gut.
Ja.
Also es ist einfach das logarithmierte BNE pro Kopf. Gut, das ist jetzt das, was ich hier aus der Beschreibung gezogen habe. Die Dimension Gesundheit, weiß nicht, ob man die so nennen muss, wenn es eigentlich nur die Lebenserwartung ist. Gut, Bildung macht Sinn. Da wird letztendlich die Anzahl der Schuljahre herangezogen. Gut, und Lebensstandard, wie gesagt, BNE pro Kopf.
Was ja dann allerdings auch nichts über die Effizienz des Bildungssystems aussagt, unbedingt.
Nee, genau. Und Lebenserwartung sagt ja auch nichts darüber aus, ist auch nicht ganz richtig, aber die Lebenserwartung ist jetzt auch kein perfektes Maß für die Gesundheit, die man während dieses Lebens genießt.
Ja.
Mhm. Gut, und diese drei Dimensionen oder Einzelindizes werden dann zusammengenommen zum HDI. Und zwar wird deren geometrisches Mittel gebildet. Geometrisches Mittel heißt ja nichts anderes, als dass es dass die Funktion des HDIs eine symmetrische, linear, homogene Cobb-Douglas-Funktion ist. Symmetrisch heißt, jeder Einzelindex hat den Exponenten ein Drittel. Also der HDI ist einfach Index Gesundheit hoch ein Drittel mal Index Bildung hoch ein Drittel mal Index Lebensstandard hoch ein Drittel. Das führt da.
Das ist dann sozusagen dadurch begründet, dass man sagt, die drei Dimensionen sind nicht komplett substituierbar.
Genau, und es soll eine gewisse eine gewisse Ausgeglichenheit spielt eine Rolle, ne? Also du schneidest beim HDI nicht so besonders gut ab durch einen Ausreißer nach oben. Also geometrisches Mittel ist ja nichts anderes als, allgemein gesprochen, wenn du das geometrische Mittel aus n verschiedenen Zahlen bildest, dann ist es das Produkt aus all diesen Zahlen jeweils hoch 1 durch n. Also die Summe der Exponenten ist 1.
Mhm.
Deswegen sagte ich gerade linear homogene Cobb-Douglas-Funktion. Als Beispiel, wenn man das geometrische Mittel aus, sagen wir mal, 2 und 8 bildet, dann ist das 2 mal 8, also 16, daraus die Quadratwurzel sind 4. Und das arithmetische Mittel, also der Durchschnitt aus 2 und 8, ist ja 2 plus 8 sind 10, durch 2 sind 5. So geometrisches Mittel 4, arithmetisches Mittel 5. Das heißt, beim geometrischen Mittel wird die größere Zahl, die 8, nicht so stark bewertet wie beim arithmetischen Mittel.
Mhm.
Ne? Das heißt, du musst, um bei dieser Rangliste des HDIs gut abzuschneiden, in allen drei Dimensionen einigermaßen gut abschneiden. Mhm. Ja, wenn du nur in ein oder zwei von denen sehr gut abschneidest, hilft dir das nicht allzu viel.
Mhm. Ja.
Gut. Wie das jetzt mit den anderen Unterindikatoren ist, werde ich nochmal nachschauen und dann nochmal in den Sendungsnotizen verlinken. Ich erinnere mich mindestens an diesen einen Gender Pay Gap war es, glaube ich, nicht. Ne? Es war eher Gender Equality oder so.
Genau.
Diesen Index werde ich auch nochmal verlinken.
Einige andere Indikatoren wurden dann für Inequality nochmal adjustiert. Also ich meine auch Bildung.
Ah, okay. Ja, das macht Sinn, weil was ich eben schon sagte, ist, aus meinem Studium erinnere ich mich an ein HDI, der viel, viel komplexer ist. Also ich dachte, da stecken, was weiß ich, vielleicht eine dreistellige Zahl von Einzelindikatoren drin. Mhm. Aber gut. Dann, ja gut, die Rangliste habe ich mir nochmal angeschaut. Das ist die Rangliste von 2017. Auf den ersten drei Plätzen liegen Norwegen, die Schweiz und Australien. Insgesamt gibt es 189 Länder, glaube ich. Ja, 189. Ein paar sind nicht dabei. Die sind auch mit aufgeführt. Das ist, glaube ich, ungefähr ein Dutzend. Ja, wobei es gibt ja über 200 Länder, ne? Ja, gut, wie dem auch sei, aber die meisten werden davon abgebildet. Auf Platz 4 ist Irland. Dann wird in der Tabelle noch immer angegeben, wie sich der Rang im Zeitraum von 2012 bis 2017 verändert hat. Irland ist in den 5 Jahren 13 Plätze geklettert. Auf Platz 4 hat Deutschland auf Platz 5 sinken lassen. Und ja, Platz 13 sind die USA, minus 5 Plätze. Platz 14 das Vereinigte Königreich, plus 5 Plätze. 20 ist Österreich, leicht abgerutscht um 2 Plätze. Mhm. 64 ist die Türkei, plus 8. Dann 78 ist Venezuela, die sind 16 Plätze abgerutscht. China kommt erst auf Platz 86, plus 7. Dann Syrien ist 27 Plätze abgerutscht auf Platz 155. Das ist die größte Veränderung. Ist natürlich relativ, ne? Wenn wir jetzt die Rangliste betrachten, dann ist das ja nur relativ zu all den anderen Ländern. Man könnte natürlich den HDI auch noch mal gesondert anschauen, aber zumindest bei Syrien habe ich das getan. Er ist tatsächlich deutlich gesunken, wie man vermuten würde. Beim Jemen ist es ähnlich. Die sind 20 Plätze abgerutscht auf Platz 178 und dann auf dem letzten Platz auf 189 ist dann der Niger. Und ja, genau. Ich glaube, Norwegen hat einen HDI von, ich kann nochmal eben hier rübergehen, einen HDI von etwas mehr als 0,9, also im Jahr 2017 jetzt. Genau, 0,953, dann die Schweiz 0,944 und so weiter. Und ich glaube, die untersten liegen dann bei 0,5 irgendwas. 0,4. Nee, Entschuldigung, 0,354 ist der HDI des Niger im Jahr 2017. Gut, ich habe die bei den anderen Ländern jetzt nicht mit aufgeführt, weil den kannst du ja schwer interpretieren. Der ist ja einheitslos, ist nur mal ein Index. Und ich, auch wenn Norwegen jetzt einen von etwas über 0,9 hat, glaube ich nicht, dass der so konstruiert ist, dass 1 irgendwie das Maximum wäre, weil für die Einzelindizes gibt es ja kein natürliches Maximum. Ne? Also es gibt ja kein natürliches Maximum für die Lebenserwartung oder das Bruttonationaleinkommen oder auch die Anzahl der Schuljahre. Das heißt, wenn du den HDI so definieren würdest, dass 1 das maximal Erreichbare ist, dann müsstest du zum Beispiel jedes Jahr immer hingehen und sagen, der höchste Wert bei einem Einzelindex, den ein Land erzielt, das ist unser Maximum. Und wenn ein Land dann bei allen drei Einzelindizes auf Platz 1 liegt, dann haben sie unterm Strich ein HDI von 1. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum man das tun sollte, weil dann verlierst du ja auch die Vergleichbarkeit so über im Zeitverlauf, ne, weil du ja jedes Jahr ein neues Maximum definieren müsstest. Ja, genau. Dabei können wir es, glaube ich, belassen. Wer es genauer wissen möchte, der soll bitte in die Sendungsnotizen schauen. Da ist die Tabelle, so wie sie, oder die Rangliste, genau genommen sind es zwei Tabellen, so wie man sie auf der Webseite des UNDP findet, verlinkt. Gut, damit wäre ich durch. Ich habe nichts mehr. Dann
nicht.
Alles klar. Dann würde ich sagen, belassen wir es für heute dabei und bedanken uns fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern.